Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal. Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Dienstag, dem 2. November 2021, gleich dem 11. Auban 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Fortsetzung des Brudermords in Afghanistan und Aufgabe der Taliban. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Khatibzadeh, Bidens Pflicht ist es, die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass seine Unterschrift Sinn macht. Iran, 78 Waffen- und Munitionsschmugglerbanden zerschlagen. China unterstützt die JCPOA für baldigste Rückkehr zur Normalität. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Khatibzadeh, Bidens Pflicht ist es, die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass seine Unterschrift Sinn macht. Das iranische Außenministerium reagierte auf den jüngsten Tweet von Ted Cruz, einem republikanischen Mitglied des US-Senats bezüglich dem Atomabkommen. Ted Cruz, der Senator von Texas, schrieb am Montag auf Twitter, als Reaktion auf das Versprechen des derzeitigen US-Präsidenten, dass Washington sich nicht mehr aus dem Atomabkommen zurückziehen werde, dass Biden keine rechtliche Befugnis habe, eine solche Zusage zu machen, und fügte hinzu, dass jedes Abkommen mit Iran später von einem republikanischen Präsidenten zerrissen werde, wenn es nicht vom Senat genehmigt wurde. Als Reaktion auf den jüngsten Tweet von Ted Cruz am Dienstagmorgen erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums ebenfalls auf Twitter, es liege in der Verantwortung von US-Präsident Joe Biden, die internationale Gemeinschaft einschließlich aller Mitglieder des JCPOA-Abkommens davon zu überzeugen, dass seine Unterschrift wirklich Sinn mache. Außerdem schrieb er diesbezüglich, Bidens Zusage erfordert objektive Garantien und niemand akzeptiert weniger als das, und fügte hinzu, die Welt ist sich voll bewusst, was Ted Cruz anerkennt, nämlich dass die Regime in Washington aufrührerisch sind. Nach dem einseitigen und rechtswidrigen Austritt der USA aus dem Atomabkommen versuchte Iran, das Atomabkommen so lange aufrechtzuerhalten, wie die anderen Vertragsparteien ihre Verpflichtungen erfüllten, aber die Europäer haben die versprochenen praktischen Schritte nicht geschafft, um ihrerseits das Abkommen einzuhalten. Daraufhin hat Iran mit der Reduzierung seiner umgesetzten Verpflichtungen begonnen. Verantwortliche in der Regierung des amtierenden Präsidenten Joe Biden haben in den letzten Monaten immer wieder ausdrücklich das Scheitern der US-Maximaldruckpolitik gegenüber Iran eingeräumt und erklärt, sie beabsichtigen, die USA wieder in das Atomabkommen zurückzubringen. Aber bisher haben sie sich geweigert, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um das zu schaffen. Die Islamische Republik Iran hat als verantwortungsbewusstes Land wiederholt erklärt, dass die USA zuerst das Atomabkommen verletzt haben und es folglich die USA sind, die mit der Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen zum Atomabkommen zurückkehren müssen und Iran nach Überprüfung der Aufhebung der Sanktionen seine ausgleichenden Maßnahmen rückgängig macht. Teheran hat jedoch auch schon mehrfach betont, dass Iran es nicht eilig habe damit, dass die USA wieder zum Abkommen zurückkehren. Iran, 78 Waffen- und Munitionsschmugglerbanden zerschlagen. Das Informationsdienstministerium der Islamischen Republik Iran gab bekannt, dass 78 Waffen- und Munitionsschmugglerbanden zerstört wurden. Am Montag teilte das iranische Informationsdienstministerium in einer Erklärung mit, mit nachrichtendienstlichen und operativen Maßnahmen der Sicherheitskräfte des Informationsdienstministeriums wurden diese Waffen- und Munitionsschmugglerbanden im ersten Halbjahr des iranischen Jahres 1400 identifiziert und zerschlagen. Weiter heißt es, dass bei diesen Operationen 2170 Waffen, darunter 473 Kriegswaffen, 685 Jagdwaffen, 782 Pistolen und 230 andere Waffenarten entdeckt und beschlagnahmt wurden und in Koordination mit den iranischen Justizbehörden 201 Personen in diesem Zusammenhang festgenommen und zur juristischen Verfolgung an die Behörden übergeben wurden. China unterstützt die CPOA für baldigste Rückkehr zur Normalität. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, sein Land unterstütze nachdrücklich alle Bemühungen, den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan so schnell wie möglich zu normalisieren. Eine effektive Umsetzung des Atomabkommens ist der einzige richtige Weg, um die iranische Atomfrage zu lösen, sagte Wang Wenbin am Montag auf einer Pressekonferenz in Peking. Er fügte hinzu, die USA als Verursacher der aktuellen Krise bei der iranischen Atomfrage müssten die falsche Politik der maximalen Druckausübung auf Iran vollständig korrigieren und auch die anderen Vertragsparteien müssten in diesem Zusammenhang eine konstruktive Rolle spielen. Der chinesische Außenministeriumssprecher erklärte, dass die 6 Gesprächsrunden über die Wiederbelebung des JCPOA in der ersten Hälfte dieses Jahres erhebliche Fortschritte gebracht hätten und dass alle Parteien die Gespräche so schnell wie möglich wieder aufnehmen und praktische und flexible Lösungen finden sollten, um die verbleibenden Streitigkeiten zu lösen. Bisher wurden in Wien 6 Gesprächsrunden mit dem Ziel geführt, die USA unter Beteiligung der übrigen Länder in das Atomabkommen zurückzubringen. Ein Streitpunkt in den Verhandlungen ist das Beharren der USA darauf, die meisten der Sanktionen, die die Regierung Donald Trumps seit ihrem Ausstieg aus dem JCPOA gegen Iran verhängt hat, beizubehalten. Zudem hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden erklärt, sie könne nicht garantieren, dass die nächste US-Regierung nicht wieder aus dem Atomabkommen aussteigen werde. USA und Türkei schicken erneut Militärausrüstungen nach Syrien. Die USA und die Türkei haben erneut militärische Ausrüstungen in ihre Stützpunkte in der Provinz Al-Hasaka in Nordosten Syriens gebracht. Lokale Quellen, die nicht genannt werden wollten, teilten der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana mit, dass ein Konvoi von 40 Lastwagen mit verschiedenen Arten von Waffen, militärischer Ausrüstung und Logistikgütern am Montag den irakischen Grenzübergang Al-Walid überquert habe und auf US-Stellungen in der syrischen Provinz Al-Hasaka zusteuere. Die US-Armee hat Truppen und Ausrüstung im Osten und Nordosten Syriens stationiert und das Pentagon behauptet, der Einsatz ziele darauf ab, zu verhindern, dass die Ölfelder in der Region in die Hände der IS-Terroristen fallen. Damaskus sagt jedoch, dass der rechtswidrige Einsatz dazu diene, die Ressourcen des Landes zu plündern. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump gab mehrfach zu, dass die US-Truppen aufgrund der Nutzung syrischen Öls durch die USA dort stationiert seien. Nachdem es der USA nicht gelungen ist, die syrische Regierung durch einen Stellvertreterkrieg sowie die direkte Beteiligung am Konflikt zu stürzen, hat sie ihren Wirtschaftskrieg gegen dieses Land verschärft. Unabhängig davon hat die Türkei LKW-Ladungen mit militärischer und logistischer Ausrüstung nach Nordsyrien geschickt. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete außerdem unter Berufung auf lokale Quellen, dass ein Konvoi von 10 Lastwagen, beladen mit hochentwickelten Waffen, schweren Artilleriebatterien und Panzerabwehrmunition, am Sonntagabend in syrisches Gebiet eingedrungen sei und sich in Richtung der Stadt Ras al-Ain bewege. Die Türkei hat ebenfalls unter Verletzung der territorialen Integrität Syriens ihre Truppen in diesem Land stationiert. Im Oktober 2019 hatte das türkische Militär eine grenzüberschreitende Invasion begonnen, um die Milizen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten aus den Grenzgebieten zu vertreiben. Ankara betrachtet die von den USA unterstützte YPG als eine terroristische Organisation, die mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Verbindung steht, welche seit 1984 eine autonome Kurdenregion in der Türkei anstrebt. Der syrische Präsident Bashar al-Assad und andere hochrangige Regierungsverantwortliche sagten, die Regierung in Damaskus werde mit allen legitimen Mitteln auf die anhaltende Bodenoffensive der türkischen Armee und verbündeter Milizen im Norden Syriens reagieren. Bulgarien schickt Truppen an Grenze zur Türkei. Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen hat Bulgarien 350 Soldaten an seine Grenze zur Türkei geschickt. Der bulgarische Verteidigungsminister Georgi Panayotov sagte am Montag in einem Interview mit dem bulgarischen Sender BTV, die Soldaten seien zu ihrer Mission an der bulgarisch-türkischen Grenze eingetroffen, um die Grenzpolizei zu unterstützen und die Einreise von Flüchtlingen zu verhindern. Er fügte hinzu, dass 350 Soldaten mit 40 Ausrüstungseinheiten geschickt worden seien. Nach Angaben des bulgarischen Innenministeriums wurden von Januar bis September mehr als 6.500 Migranten festgenommen, nachdem sie illegal nach Bulgarien gekommen waren. Weitere Angaben des Ministeriums lauten dahingegen, dass sich die Zahl der Flüchtlinge, die von Januar bis September 2021 nach Bulgarien gekommen sind, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht habe. Im August stimmte das bulgarische Parlament dafür, zwischen 400 und 700 Soldaten an die Grenze zu entsenden, um beim Bau eines Grenzzauns zwischen Bulgarien und Griechenland bzw. der Türkei zu helfen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 14 Grad, Mashhad 16 Grad, Esfahan 17 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am Rande des G20-Gipfels in Rom haben die vier westlichen Beteiligten Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson und Angela Merkel Besorgnis geäußert über eine Eskalation des Atomstreits mit Iran. Das erscheint insofern tatsächlich besorgniserregend, als die von Israels Lobby getriebene US-Regierung allein an dieser Eskalation arbeitet und die europäischen Verbündeten offenbar zu schwach sind, dies auch nur zu benennen, geschweige denn zu bremsen. Im Gespräch mit Pasude äußert der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, Sorge um den Erhalt des Friedens. Heute hören Sie den dritten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pasude.com/de abrufbar.
Eine weitere Forderung der Iraner, die durch den Außenminister Amin Abdullahian zum Ausdruck gebracht worden ist, ist es, dass die USA bitte etwa 10 Milliarden Dollar von den iranischen Gelder, die in die USA eingefroren worden sind, freizugeben, damit die USA zumindest einen guten Willen zeigen, dass sie wirklich bereit sind, auch ernsthaft zu verhandeln. Aber auch diese Forderung wurde einer Absage erteilt. Auch dazu höre ich gerne Ihre Meinung.
Ja, die ist kurz und knapp. Ich kann nur sagen, typisch. Ich könnte auch sagen, habe ich gar nicht anders erwartet. Aber ich erinnere als Deutscher nochmal an die 300 Millionen, vergleichsweise natürlich Peanuts, die bei der Deutschen Bundesbank liegen und nach meiner Kenntnis auch nicht zurückgezahlt sind. Sehr freundlich, dass man das im Iran nicht extra bemerkt hat, aber vielleicht war es auch angemessen an der 10 Milliarden Höhe der amerikanischen Schulden gegenüber dem Iran. Und tatsächlich kann ich nur sagen, wir schauen so als Weltbevölkerung darauf und wie soll man sagen, kratzen nun wiederum unseren Kopf und sind nicht klar, wie man eigentlich in einer solchen Frechheit einem Gesprächspartner, den man unter Kriegsdrohung an den Verhandlungstisch prügeln möchte, so ist ja der Eindruck, den hier der Westen nach vorne bringt, wie man da eigentlich mit solchen, ich will mal sagen, normalen Leistungen, das ist ja nicht eine Vorleistung, das ist eine Nachleistung. Die USA müssen dieses Geld freigeben. Der Iran könnte auch sagen, wir reden gar nicht mehr mit euch, solange das gar nicht passiert ist. Das tut der Iran aber nicht, er redet trotzdem, obwohl diese ganzen Bringschulden des Westens nicht erfüllt werden und nicht mal eine Erfüllung in Aussicht gestellt wird. Auch das sehr spannend.
Herr Holster, nun, diese Forderungen seitens des Iran würden einfach abgelehnt. Unter welchen Bedingungen sollen dann die Gespräche wieder aufgenommen werden? Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt? Gibt es überhaupt handfeste Gründe, dass man in die Verhandlungen wieder einsteigt?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage für mich jetzt, weil das einzige Handfeste, was ich jetzt sehe, ist diese Äußerung, dass man zurück zum Atomvertrag ginge, beim Entfall aller Sanktionen am Rande des G20-Gipfels in Italien. Und hier habe ich so ein bisschen das Problem, das zu glauben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es nahezu beabsichtigt. Der Iran soll das gar nicht glauben, weil, wie soll man sagen, die faktische Begleitmusik, also das ein Paket von Maßnahmen, das den Iran nun glauben machen könnte, dass man das diesmal beim zweiten Anlauf zum Atomvertrag ernst nimmt. Und das, dieses Paket sehe ich nicht. Ich sehe eigentlich gar nichts. Ich sehe bloß Worte, wie immer, wenn es um westliche Leistungen geht, in der Vergangenheit in dieser Frage. Und für mich ist das im Vergleich mit anderen Einigungen, Vertragsvorläufen oder Konfliktsituationen sehr seltsam, wie krass wenig hier von der westlichen Seite tatsächlich an Substanz geliefert wird. Und das macht mich misstrauisch und natürlich um den Weltfrieden sehr besorgt. Das kann ich nicht anders sagen. Und dieser G20-Gipfel und dieses Seitentreffen der vier, Johnson, Macron, Merkel und Joe Biden, das hat eigentlich nur dazu beigetragen, meine Sorgen zu erhöhen, einschließlich auch dieses unschönen Fotos.
Herr Hotzel, wie sehen Sie hier die Rolle Israels? Sie haben bereits einiges dazu gesagt. Aber wie stark sind die Israelis hier oder wie einflussreich sind die Israelis? Welche Einfluss können sie auf die Verhandlungen oder zumindest auf den Verlauf der Verhandlungen, wenn sie überhaupt einfach wieder aufgenommen werden, haben?
Ja, noch eine sehr gute Frage. Und hier bin ich tatsächlich etwas im Zweifel sozusagen, wenn ich den Verlauf ansehe. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Da ist ein Präsident abgetreten worden, will ich einmal sagen, Donald Trump. Und dann kommt ein Nachfolger, Joe Biden. Donald Trump hat eine zionistische Politik gefahren, nicht eine pro-zionistische, sondern eine zionistische Politik gefahren, wie sie aus Israel, wie soll man sagen, nicht formuliert worden ist. Ja? Krasse Nahostpläne, unglaubliche Aggression gegenüber dem Westjordanland, also ein fantastisches Laissez-faire seitens Washington gegenüber Israel. Und das entsprach den hanebüchenen Versprechungen von Donald Trump im Wahlkampf um seine erste Präsidentschaft, als er buchstäblich diesen entsetzlichen AIPAC-Mechanismus des zionistischen Einflusses auf die US-Politik zu stehenden Ovationen genötigt hat. Da habe ich damals es mit der Angst zu tun bekommen und ich kann nur sagen, aus der Entwicklung gesehen mit Recht, was nun Washington alles in Nah- und Mittelost anrichten würde, um dem zionistischen Einfluss zu gefallen. Und von Gefallen kann keine Rede sein. Ich glaube, die haben seitdem nur noch täglich in Champagner gebadet. Jetzt haben wir einen anderen Präsidenten, der möchte eine ganz andere Politik machen und hat auch relativ mutig mit kleinsten Schritten angefangen, um Israel klarzumachen, das geht so nicht weiter. Also raus aus der Badewanne mit dem Champagner und hinein unter die kalte Dusche. Das ist ein Problem geworden insofern, als offenbar Washington auch unter Joe Biden nicht aus diesem Eindruck herauskommt, dass die zionistische Lobby in den USA eigentlich das Heft führt. Denn tatsächlich haben wir eben diesen Punkt, den ich eingangs erwähnt hatte, dass also der US-Außenminister in die Kriegsdrogen des Iran eingestimmt hat, und darüber hatten wir gesprochen, dass das eben so unglaublich, wie soll man sagen, erschütternd ist, wie kurzlebig die angeblich eigenständige Biden-Politik und Abgrenzungspolitik gegenüber Donald Trump nun tatsächlich ist. Und unter diesen Umständen kann ich nur sagen, die zionistische Lobby ist so stark wie nie zuvor. Nach unglaublichen Leistungen der USA unter Donald Trump und dem vorsichtigen Versuch einer Abgrenzung von Joe Biden gegen diesen Irrsinn, sind sie nun tatsächlich so weit gekommen, dass es eine amerikanische offizielle Kriegsdrohung gegen den Iran auf dem Tisch gibt. Und ich weiß nicht, wie viel wir als Weltbevölkerung jetzt gesprochen, wir, der Rest der Bevölkerung, noch brauchen aus Tel Aviv und aus USA, bis wir uns klar werden, dass wir entweder diesen Wahnsinn eindämmen, buchstäblich, auch mit harten Maßnahmen. Ich rede natürlich nicht von Krieg, sonst sagt man im Englischen oder auch im Deutschen robust oder robust. Und das meine ich eben genau nicht, sondern aber tatsächlich mit harten, wie soll man sagen, Absprachen hinter den Kulissen, dass eine weitere Kriegstreiberei aus Tel Aviv und Washington von der Weltgemeinschaft nicht geduldet wird. Und man Mittel und Wege findet, sich zusammenzuschließen und zu verhindern, dass das passiert. Und ich hoffe sozusagen, dass Europa in irgendeiner Form mit dem Hintern aus dem Sessel kommt, um tatsächlich einmal für den Frieden etwas zu tun und nicht ständig Washington und tatsächlich Tel Aviv hinterherläuft. Das wäre meine Hoffnung, aber ganz offen gestanden, die ist gering.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Gute Unterhaltung.
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt einen schönen Tag hatten und wünschen Ihnen weitere angenehme Momente. In dieser Folge wollen wir Ihnen ein Dorf vorstellen, das im IT-Bereich sehr weit fortgeschritten ist. Diese Ortschaft namens Shahku liegt in der Provinz Golestan im Norden Irans. Es ist das erste Dorf in Iran, das eine Verbindung zum Internet bekam und Ausbildungskurse veranstaltete, an denen sowohl junge wie auch alte Dorfbewohner teilnehmen. Bleiben Sie also dran. Die Provinz Golestan mit vielen Parkanlagen, kleinen Seen, Wasserfällen, Wäldern, Dämmen und faszinierenden Dörfern ist eine der schönsten und sehenswertesten Regionen Irans. Die Ortschaften, die als Sommeraufenthaltsgebiete gelten, zählen zu den ökotouristischen Regionen Nordirans. Diese Gemeinden mit ihren einzigartigen Ausblicken liegen in einem Flachland und haben daher ein kühles Klima und schöne Naturlandschaften. Auch die schönen Wälder, Berge und Felsen machen die Gegend zu einem touristischen Ferienort. Zu diesen Dörfern zählen auch Shahku, Ziyarat und Jahannama. In der heutigen Sendung wollen wir Ihnen das Dorf Shahku vorstellen, das im Zentrum des Elbosgebirges und 65 Kilometer südöstlich von der Stadt Gurgaon liegt. Shahku hat wegen seiner gebirgigen Lage kalte Winter und angenehme Sommer. Es liegt 2450 Meter über den Meeresspiegel und zieht sich den Tälern von Rinu und Konu entlang. Ringsrum wird es von den Bergen Khoshdasht, Shirkesh, Siyahpush, Turkechal und Gavkoshan umfasst. Da das Dorf in den Bergen liegt, hat es eine trockene und leichte Luft, die jedem Besucher dieser Ortschaft sofort auffällt. Shahkuh ist eine sehr alte Gemeinde. Die Einwohner sprechen Mosandaranisch und gemäß letzten Statistiken, die im Jahr 2006 durchgeführt wurden, wohnen etwa 700 Menschen in Shahkuh, wobei die Zahl im Winter sinkt, weil fast die Hälfte der Bewohner wegen Kälte und Schnee dann das Dorf verlässt. Im Sommer steigt dann die Einwohnerzahl wieder an. Shahkuh hat viele Weidenpflanzen und Wacholderbäume. Die Weiden dieser Gegend sind mit sehr unterschiedlichen Pflanzen bedeckt. Als bekannteste Pflanze, die hier gedeihen, kann Tragant genannt werden. Auch Artemisia, Raute und viele weitere Gewächse sind in dieser Region zu sehen. Wegen der guten Lage von Shahkuh wachsen dort auch diverse Wildpflanzen, die als Heilkräuter Verwendung finden. Wacholderbäume machen die Ortschaft zu einem hochwichtigen Ort. Denn diese Arten von Bäumen haben einen langen Wuchs und ein hartes und stabiles Holz, aus dem früher die Häuser hier gebaut wurden, die nach hunderten Jahren immer noch unbeschädigt sind.
Wirtschaftlich gesehen stützt sich das Dorf auf Gärtnerei, Viehzucht und Landwirtschaft. Manche Bewohner sind im Dienstleistungsgewerbe und mit der Handarbeitsherstellung tätig. Es gibt Felder mit und ohne künstliche Bewässerung, auf denen Weizen, Kartoffeln, Ölkörner und Gemüse geerntet werden. In den Obstgärten gedeihen Aprikosen, Äpfel und Mandeln. Die zahlreichen Weiden rund um das Dorf tragen auch zur Verbesserung der Viehzucht bei. Und es gibt hier viel Wolle, Fleisch, Milch, Joghurt und Butter. Zu erwähnen ist, dass die Internetverbindung im Dorf den Jugendlichen die Möglichkeit geschaffen hat, Online-Jobs auszuführen und mit der ganzen Welt in Kontakt zu kommen. Viele Dorfbewohner haben inzwischen das ICT-Zentrum von Shahkuh besucht und die jungen Leute kommen immer wieder dorthin, um ihre Arbeiten und Aufgaben zu erledigen. Das Dorf Shahkuh ist eine Gemeinde mit zentrierter Struktur, die an einem nicht sehr steilen Abhang liegt. Die meisten Häuser wurden einstöckig errichtet und deren Dächer sind mit einer Mischung aus Stroh und Lehm sowie Holz bedeckt. Die Architektur der Gebäude und Gestaltung der Innenräume hängt von der Lebenssituation deren Bewohner ab, wobei die Häuser unter Berücksichtigung des gebirgigen Klimas errichtet werden. Als Baumaterial verwenden die Bewohner oft einheimische Materialien wie Stein, Lehm, Ziegel und Holz. Das Dorf hat zwei große Viertel namens Dehmian, das mittlere Dorf, und Dehdare, das Abgrunddorf. Dehmian ist der ältere Bezirk, der wiederum aus mehreren kleineren Ortsteilen besteht. Auch Dehdare hat einige Viertel. Liebe Hörerfreunde, das Dorf Shahkuh wird jährlich im Frühling und auch im Sommer wegen seiner touristischen Attraktionen von sehr vielen Besuchern aufgesucht. Die verschiedenen Berge dieser Gegend, wie zum Beispiel der 2913 Meter hohe Berg Sarlise, dessen Hälfte mit Wald bedeckt ist und der 5 Kilometer nordwestlich von Chorkuh liegt, zählt zu den Natursehenswürdigkeiten dieser Ortschaft. Auch kommen viele Bergsteiger dorthin, um diesen Berg zu erklimmen. Die Bergkette Gorf Koshan mit 3813 Meter Höhe, die sich 6 Kilometer südwestlich dieser Gemeinde hinzieht, und die natürlichen Gletscher dieser Berge machen die Landschaft noch schöner und ziehen somit immer mehr Touristen an. Als weitere Naturschönheiten können die vielen Quellen in der Nähe des Dorfes und die grünen Landschaften an deren Rand, wie Sa-Cheshme, Gelbe Quelle, Soch-Cheshme, Rote Quelle und Sang-Cheshme, Steinquelle, genannt werden. Der jahreszeitliche Fluss Rudbor Dele im Süden der Ortschaft und auch die Wacholderbäume in den höheren Lagen machen das Dorf noch faszinierender. Die Karawanserei Reslek und Robert Sefid sind historische Bauten, die auch von dem Engländer Robino, der jahrelang in Iran lebte, in seinem Reisebericht erwähnt worden sind. Diese Karawansereien wurden zumeist aus Steinen und Ziegeln gebaut und mit Putz versehen. Diese Bauwerke bestehen aus einem Saal, einem Kaffeehaus, Zimmern, viele Gängen und kuppelförmigen Dächern. Was die Kleidung der Dorfbewohner von Chorkuh betrifft, so kleiden diese sich ganz normal, allerdings legen die älteren Personen noch masandaranische Trachten an. Zu erreichen ist die Gemeinde über eine gut asphaltierte Straße von der Stadt Gorgon aus. Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Gott schütze Sie.
Hier ist der Iran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Khushbakhti mit der ungefähren Übersetzung Glücklichkeit von Ehsan Khoja Amiri. Viel Spaß!
تو خوشبختی نه آرومم نه دلگیر یه جوری زخم خوردم که نمیمونم نمیمیرم تمام آرزوم این بود یه رویایی که شد دردم یه بارم نوبت ما شد ببین چی آرزو کردم که عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته ولی این درد بیره یه چیزایی تو دنیا فقط یک مرد میفهمه. تمام روز میخندم تمام شب یکی دیگه من از حالم به این مردم دروغای بدی میگم یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Fortsetzung des Brudermords in Afghanistan und Aufgabe der Taliban. Gute Unterhaltung.
In diesem Beitrag geht es um die Fortsetzung des Brudermordes und den Völkermord an den Schiiten in Afghanistan sowie die Verantwortung der Taliban, die Sicherheit aller Afghanen zu gewährleisten. Am Freitag, dem 8. Oktober 2021, ereignete sich ein Terroranschlag in Afghanistan, der dieses Land wieder in die Schlagzeilen der internationalen Nachrichten brachte. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen und der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan dachte man, dass mit dem Abzug der fremden Mächte der Brudermord und das Leiden ein Ende gefunden hat. Aber dann kam die traurige Nachricht von einem Terroranschlag auf die Sayyidabad-Moschee in Khanabad in der Provinz Kunduz, bei dem hunderte Gläubige getötet oder verletzt wurden. Natürlich war dies nicht das erste Mal, dass sich ein solcher Vorfall ereignete. Wir waren auch zuvor schon Zeuge von Angriffen auf Muslime in Afghanistan. Anscheinend findet das Leiden des afghanischen Volkes, insbesondere der unterdrückten Schiiten, kein Ende. Zuvor schon, und zwar im Mai 2021, zeitgleich mit dem 25. Tag des heiligen Fastenmonats Ramadan, erschallten im westlichen Teil von Kabul, im schiitischen Stadtviertel Dasht-e-Bachi, mehrere schreckliche Explosionen, und auf der Straße waren die leblosen Körper von Schulmädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren zu sehen. Ähnliche Anschläge gab es auch in Kabul, Mazar-e-Sharif und an weiteren Orten, für die die Terrorgruppe IS die Verantwortung übernommen hat. Das muslimische und gläubige Volk Afghanistans, sowohl Schiiten als auch Sunniten, hat stets friedlich Seite an Seite gelebt und die Geschichte bezeugt, dass religiöse Spaltungen zwischen den Muslimen Afghanistans nie existierten und die Anhänger beider Glaubensrichtungen immer unzertrennliche Brüder waren. Doch in den letzten Jahren und insbesondere in der Amtszeit von Ashraf Ghani als Präsident Afghanistans ist Zwietracht und Brudermord entstanden und hunderte unterdrückte Muslime in Afghanistan, überwiegend Schiiten, sind den Märtyrertod gestorben. Das afghanische Volk hoffte, dass dies mit dem Aufkommen einer neuen Herrschaft in Afghanistan endet, aber anscheinend wollen die Feinde dieses Landes nicht, dass das afghanische Volk zur Ruhe kommt. Der IS hat die Verantwortung für die meisten dieser Anschläge übernommen, insbesondere für den jüngsten Anschlag in Kunduz. Abgesehen davon, dass noch unklar ist, wer die unbekannte IS-Gruppe in Afghanistan überhaupt ist und woher sie kommt, stellt sich eine wichtigere Frage. Welche Folgen können solche Vorfälle für die multinationale afghanische Gesellschaft haben und für die Taliban, die hart daran arbeiten, Legitimität zu erlangen und die Gewährleistung von Sicherheit in Afghanistan als eine ihrer wichtigen Errungenschaften zu etablieren? Zweifellos sollte man jetzt, da die Besatzertruppen aus Afghanistan verschwunden sind, nicht denken, dass sich alles dem Guten zuwendet. Wenn die neuen Herrscher dieses Landes nicht aus der Vergangenheit lernen, die Verschwörungen der inneren und äußeren Feinde sowie die wertvollen Empfehlungen, die sie erhalten haben, nicht beachten, bleibt Afghanistan weiter mit Krisen konfrontiert. Darauf hat Ayatollah Khamenei in seiner Botschaft anlässlich des Abzugs der Besatzungstruppen aus Afghanistan hingewiesen und die Afghanen vor der Verschwörungen der mit Schmach und Demütigung aus Afghanistan vertriebenen arroganten Mächte gewarnt. Bei dem jüngsten Vorfall forderte das afghanische Volk die Taliban auf interne und externe Verschwörungen zu achten und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Auch Ayatollah Khamenei hat in seiner Botschaft anlässlich des Anschlags in Kunduz auf dieselbe Forderung des Volkes hingewiesen und erklärt: Von den Verantwortlichen des Nachbar- und Bruderlandes Afghanistan wird ernsthaft erwartet, dass sie die blutrünstigen Täter dieses großen Verbrechens bestrafen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um eine Wiederholung solcher Tragödien zu verhindern. Die Taliban behaupten, dass sie den IS selbst bekämpfen können und mit den USA diesbezüglich nicht kooperieren. Die Taliban werden den Extremismus, einschließlich den IS, in Afghanistan selbstständig bekämpfen und beabsichtigen nicht, in dieser Hinsicht mit Washington zusammenzuarbeiten, sagte Sohail Shahin, der von den Taliban bestimmte Botschafter Afghanistans bei den Vereinten Nationen, der Associated Press. Er betonte, dass die Taliban in der Lage seien, den IS in Afghanistan selbstständig zu bekämpfen und auszulöschen. Diese Position der Taliban wird von Experten in der Region als eine beachtsame Position angesehen, die weitere ausländische Verschwörungen in Afghanistan verhindern kann. Aber im Allgemeinen gehen Experten davon aus, dass die Taliban in Zukunft schwierigere Bedingungen und Herausforderungen gegenüberstehen werden, um die Sicherheit des afghanischen Volkes zu gewährleisten. Diese Herausforderungen können entweder von Terrorgruppen wie dem IS oder von anderen Gruppen kommen. Denn die Gegner der Taliban, nämlich die Geheimdienstleute der Regierung von Mohammad Ashraf Ghani, könnten ebenfalls blutige Anschläge durchführen, um die Position der Taliban in Regierungsangelegenheiten zu untergraben und sie bei der Gewährleistung der Sicherheit schwach darzustellen. Tamim Bahed, Experte für politische Fragen, ist der Ansicht, die Gegner des afghanischen Volkes, die Terroranschläge verüben, wollen nicht, dass die Menschen in diesem Land in Sicherheit leben. Sie genießen unterschiedliche Unterstützung auf regionaler und internationaler Ebene und verüben Bombenanschläge in religiösen Zentren mit dem Ziel, religiöse Gewalt anzustiften. Malvi Naim al-Haq Haqqani, ein Experte für Afghanistan-Angelegenheiten, sagt dazu, die Terrorgruppe IS ist ein ausländisches Phänomen, das bestrebt ist, dem afghanischen Volk Probleme zu bereiten. Diese Gruppe ist eine Provokation und Verschwörung, um das afghanische Volk zu spalten. Wenn auch Sabihullah Mujahid, Taliban-Sprecher und stellvertretender Kulturminister, angekündigt hat, dass die Taliban eine Operation gegen den IS beginnen und bald gegen den IS vorgehen wird, ist zu beachten, dass die Taliban, die in Afghanistan die Macht übernommen haben, dafür verantwortlich sind, die Sicherheit der Menschen im Land zu gewährleisten, insbesondere der religiösen Minderheiten, und sollten daher das afghanische Volk nicht aus der Perspektive einer militanten, oppositionellen oder militärischen Gruppe bewerten. Vielmehr muss jede Gruppe, die das afghanische Volk verunsichert, als Feind des afghanischen Volkes betrachtet werden. Wenn die Taliban es nicht schaffen, den terroristischen Gruppen entgegenzutreten und gleichzeitig dem afghanischen Volk Sicherheit zu bieten, wird sie in Zukunft mit weiteren Problemen und Konsequenzen konfrontiert sein. Die internationale Gemeinschaft wird die Taliban, wenn sie die Sicherheit für das afghanische Volk nicht gewähren kann, nicht als verantwortungsvolle Regierung akzeptieren. Vor allem auch, weil die Taliban die Herstellung von Sicherheit in Afghanistan als ihre wichtigste Aufgabe betrachteten und behaupteten, eine inklusive Regierung zu bilden und die Rechte verschiedener ethnischer Gruppen in Afghanistan zu gewährleisten. Die Taliban sollten sich auch bewusst sein, dass die Fortsetzung jeglicher Angriffe auf verschiedene ethnische oder religiöse Gruppen einerseits ihre Souveränität schwächen und ihre internationale Anerkennung, insbesondere auch durch ihre Nachbarn, verlangsamen kann und andererseits der Atmosphäre der islamischen und nationalen Brüderlichkeit der Menschen dieses Landes schaden könnte. In diesem Fall würde die Taliban die Kontrolle über die inneren Angelegenheiten verlieren und Afghanistan könnte in ein internes Chaos geraten und die Legitimität der Taliban würde in Frage gestellt.
زمین من کی بتو سرزمین ما.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.